Bei dem, was du jetzt hörst, wirst du sicherlich feststellen, dass da sehr viel gutes Wissen dabei ist. Das Wesentliche, was wir dir aber eigentlich heute mitgeben wollen, ist, überleg dir jetzt schon, welche eine Sache davon möchtest du umsetzen und beibehalten. Denn unsere Erfahrung ist, die Umsetzungskompetenz ist das, was dein Leben wirklich verändert. Und damit wünschen wir dir viel Freude mit dieser Folge. Ja, wir sind zurück mit Ulrike Bossmann. Ulrike Bossmann ist Psychologin und Expertin für das Thema gesunde Stressbewältigung. Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, was sind Ursachen für Stress, auch das Ganze zu entpacken, dass man nicht nur wahrnimmt, man fühlt sich gestresst, sondern was hängt da eigentlich mit hinter? Sind es äußere Faktoren? Sind es aber auch vielleicht innere Antreiber, über die wir gesprochen haben? Also für alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, ist so ein bisschen die Voraussetzung für diese Episode, damit man im Thema drin ist. Aber ihr könnt natürlich auch erstmal diese Episode hören und dann die andere dazu. In jedem Fall würden wir euch empfehlen, beides zusammen zu hören. Ulrike, wir haben beim letzten Mal ja so festgestellt, wo kommt der Stress her? Jetzt soll es ein bisschen darum gehen, was kann ich ganz konkret tun? Was wäre so das Mittel der Wahl, wo du sagst, wenn da jemand reinkommt, sagst, ich fühle mich gestresst, ich komme hier nicht weiter mit meiner Chefin, die wirft mir so viele Aufgaben auf den Tisch. Was soll ich tun?
Als erstes würde ich sortieren, das haben wir aber schon gemacht in der letzten Folge, deswegen springe ich mal darüber, weil das ja Ansatzpunkte geht, ein bisschen, ne, gehe ich eher auf äußere Faktoren und zu lernen, wie kann ich priorisieren oder delegieren, also ist das vielleicht gerade etwas, was dran ist, oder brauche ich ja innere Arbeit? Und ich finde, eine Frage, die für mich sich oft in den Raum stellt, ist die nach, habe ich eigentlich ein Kompetenzproblem oder habe ich eine emotionale Blockade? Also will heißen, wenn ich Also fehlt es mir gerade tatsächlich, ne, dass ich nicht weiß, wie kann ich gut priorisieren? Wie kann ich Nein sagen in einem Moment, wenn jetzt kurz vor Feierabend die Aufgabe kommt und ich weiß, eigentlich ist mein Korb voll? Oder ich weiß nicht, wie ich etwas delegieren kann, wie ich um Hilfe frage, ohne dass es so wirkt, als ob ich irgendwie nichts gebacken bekomme. So. Also manchmal sind es ja tatsächlich Kompetenzschwierigkeiten in Kommunikation, in Struktur, in Zeitmanagement-Themen. Und dann würde ich da ansetzen. Also ich finde, das kann man sich fragen. Also weiß ich nicht, wie ich es machen soll, das wäre Kompetenzproblem. Ich weiß nicht, wie ich mich strukturieren soll. Ich weiß nicht, wie ich in der Fülle der Aufgaben XYZ umsetze. Da habe ich Menschen da. Oder habe ich eher eine emotionale Blockade? Also habe ich eher, ich wüsste genau, ich sollte Nein sagen in einem bestimmten Moment. Ja, oder ich müsste diesen Konflikt ansprechen und ich wüsste eigentlich auch schon, wie ich es mache, aber ich traue mich nicht. Und ich finde, das ist ein hilfreicher Teil, weil ich, wenn ich das rausgefunden habe, natürlich dann gucken kann, okay, geht es jetzt um eine bestimmte Kompetenz, die ich da aufbaue, oder geht es so ein bisschen genauer darum hinzugucken, was ist da meine emotionale Blockade und was braucht es, damit ich mich vielleicht traue, Nein zu sagen, damit ich traue, beispielsweise, ne, auch einen Konflikt oder was Schwieriges anzusprechen. Ich finde, das ist so eine Sache.
Ich fasse das nochmal zusammen, so wie ich es verstanden habe. Das heißt, wenn du von einem Kompetenzproblem redest und ich sage, ich muss eine Präsentation machen und ich weiß nicht technisch, wie ich Keynote oder PowerPoint bedienen soll, wie erstelle ich diese Vorlagen, wie funktioniert das, dass ich wirklich mit solchen Elementen arbeite, zeiteffektiv, dann habe ich ein Kompetenzproblem. Also wirklich sachlich, wo man sagt, kann man schulen, kann man nachlesen, lässt sich mit ein bisschen Zeit schnell lösen. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, egal wie gut ich PowerPoint oder Keynote kann, aber ich werde nicht gut genug das machen, ich habe Angst davor, dann ist es eine emotionale Blockade, richtig?
Total, ja. Und dann finde ich, ne, braucht es einfach ein bisschen, also ich finde immer, wer ein Kompetenzproblem hat, da lohnt es sich eben, genau wie du sagst, sich was drauf zu schaffen, andere zu fragen. Erzähl mir mal, wie machst denn du das mit den Prioritäten? Wie schaffst denn du das? Du gehst in die Pause, obwohl du so viel zu tun hast. Ich habe das Gefühl, du erzählst mir, du kannst gut abschalten, ja, obwohl du auch hier irgendwie ähnlich rödelst. Ich weiß, du hast vielleicht privat noch eine Krisensituation. Also ich versuche mich vielleicht sogar auch gar nicht nur durch das eigene Weiterbilden oder Lesen, ne, sondern vielleicht auch durch Austausch von anderen, einfach schlauer zu werden, andere Perspektiven und Ideen zu bekommen, wie könnte man das noch machen? Und das ist ja ein völlig anderes Vorgehen, als wenn ich, genau wie du sagst, merke, eigentlich hänge ich an einem bestimmten emotionalen Thema, komme über eine Angst vielleicht, etwas anzusprechen, anders zu machen, nicht drüber. Und ich finde, dann braucht es so ein bisschen andere Sachen. Aber übergeordnet jetzt jenseits davon finde ich überhaupt auch mal grundlegend drauf zu gucken, wie ist eigentlich mein Stress-Mindset und meine Definition von Stress? Weil Also was ich erlebe, ist wirklich, heute sagen alle Menschen zu allen möglichen Zuständen, das ist Stress. Und Stress ist negativ, also geht es mir schlecht. Und ich glaube, wenn wir jetzt auch darüber sprechen, mehr in den Flow zu kommen, in mehr Wohlbefinden zu kommen, lohnt sich es auch nochmal, so die eigene Definition von Stress grundsätzlich zu überlegen und zu überdenken. Und ich habe eine sehr schöne Definition von Stress, die ich, wenn du Lust hast, gerne teile, die ich so entspannend finde. So.
Gerne.
Ja, ich habe die mir nicht selber ausgedacht, was schade ist. Ich wünschte, ich hätte sie. Ich finde sie so schön, dass ich sie gerne mir selber ausgedacht hätte. Sie stammt von Kelly McGonigal, die auch ganz viel zu Stress geforscht hat. Und die sagte, wenn ich es auf Deutsch übersetze, benenn doch nur noch das als Stress, wenn etwas, das dir am Herzen liegt, in Gefahr ist. Und benenne alles andere nicht mehr als Stress. Weil wir sagen, wie gesagt, ganz oft, das stresst mich, das ist, und wir meinen aber, das ist ja ein bisschen lästig. Ja, die Steuererklärung stresst mich nicht. Ich finde es einfach lästig, vielleicht das zu machen. Oder das Gespräch und die Präsentation, vor der, die ist auch nicht, die stresst mich, sondern ich habe halt ein bisschen Bammel, weil ich noch nicht so routiniert bin, vor anderen zu sprechen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dieser Stressbegriff und dieses Stress-Mindset, das wir haben, also es ist ganz schrecklich, ja, und alles ist Stress, das macht ja auch mit unserem Körper was und mit unserer Psyche, ja, ich fühle mich ja schrecklich, wenn ich denke, ich bin gestresst, und ich finde es total entlastend, sich zu sagen, ja, manche Situationen sind lästig, anderes nervt, manches ärgert mich auch, aber das ist nicht zwangsweise Stress, weil dann habe ich plötzlich also eine Entlastung, psychische Entlastung, finde ich zumindest, und vor allem auch noch andere Handlungsoptionen. Wenn ich merke, okay, da habe ich ein bisschen Angst, naja, dann hole ich mir halt ein bisschen Rückenstärkung, lese mir nochmal mein Journal durch, was ich eigentlich gut gemacht habe in den letzten Präsentationen beispielsweise. Und wenn ich mich ärgere, weiß ich, Mensch, da sollte ich eigentlich gegen vorgehen. Also es hilft mir sogar, nicht nur mich zu entspannen, ne, sondern auch einfach sinnvollere Handlungen in diesen Momenten zu erzeugen. Deswegen finde ich, ist so dieses eigene Stress-Mindset für mich immer auch ein wichtiger Punkt.
Da sprichst du was sehr Interessantes an. Ich habe das gerade letztens gelesen, dass Menschen, die emotionale Granularität besitzen, das heißt die Fähigkeit, Gefühle differenziert mit Worten zu benennen, dass es denen wesentlich besser geht, als wenn man wirklich nur, es ist mal ganz primitiv gesagt, mir geht's gut, mir geht's schlecht. Mhm. Wenn das alles ist, wie ich meine Gefühle differenziert darlegen kann, dann ist das, gut und schlecht sind keine Gefühle, muss man einmal zusagen. Das ist dann einfach nur so eine Gesamtzusammenfassung des Zustands. Aber das sorgt tatsächlich dafür, dass ich differenziert ja auch benennen kann, was ist da los? Ne? Vielleicht bin ich beunruhigt, vielleicht bin ich auch einfach nur erschöpft, ich bin müde, physisch, dann weiß ich aber auch, was zu tun ist. Aber wenn ich gestresst bin, kann ich eigentlich praktisch überhaupt nicht sagen, welche Gefühle ich damit irgendwie in eine andere Richtung delegieren kann.
Ja, also das finde ich super wichtig. Also, weil gestresst bedeutet überfordert. Gestresst bedeutet ohnmächtig. Ich kann nichts tun. Und wenn wir, also das ist ja Käfer auf dem Rücken. Wer fühlt sich denn so, also da kommen wir auch nicht in eine gute Handlung, da fühlen wir uns nicht besonders toll. Ja, und es ist auch voll fremdbestimmt. Ich bin gestresst, weil du mir zu viele Aufgaben gibst. Das ist ja überhaupt ein völlig ohnmächtiger Zustand für uns. Und ich finde so, es geht ja auch darum, eine gute Stressbewältigung für mich heißt, ich komme wieder an Steuer. Ich komme wieder in die Selbstbestimmtheit. Ich erlebe, ne, da, wo ich Ohnmacht erlebt habe oder Fremdbestimmung. Ne? Das, also haben ja ganz viele von uns dieses Gefühl von Fremdbestimmung.
Kontrollverlust,
ich hole mir, ja, total. Und ich hole mir die Selbstbestimmung zurück. Und da finde ich das, was du gerade beschreibst, genau wichtig. Wenn ich also A, Stress ist, wenn etwas sozusagen, das mir am Herzen liegt, in Gefahr ist, dann darf ich auch überfordert sein. Dann, ich erinnere solche Situationen in meinem Leben, wo ich denke, da war ich wirklich gestresst, weil etwas, was mir wirklich am Herzen lag, in Gefahr war. Aber in vielen Situationen würden wir sagen, na komm, also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ne? Und dann ist man schon automatisch beruhigt oder hat eben durch diese emotionale Granularität, wie du es gerade so schön beschrieben hast, also dieses differenzierte Wahrnehmen, nee, warte mal, da bin ich gar nicht überfordert, ich bin müde. Und wenn ich wirklich merke, ich bin müde, na dann erlaube ich mir vielleicht auch eher zu sagen, nee, komm du, ich mache jetzt mal kurz Pause, die Aufgabe kann warten, ich ruhe mich mal gerade ein bisschen aus. Und das ist ja schon eine Einladung, was anders zu machen.
Ja, tatsächlich, ich bin deswegen auch erstmal drauf gekommen, also ich weiß nicht, ob es nur Männern so geht, aber prinzipiell ist immer, wenn man viel um die Ohren hat, manchmal kann man seine Gefühle nicht gut benennen. Und wenn einem dann nicht irgendwelche Worte angereicht werden, dann ist tatsächlich gesagt, ja, mir fällt hier nichts ein, ist das jetzt wichtig, weiter. Ich habe das dadurch gelernt, dass in meinem iPhone gibt es in der Apple Health App gibt es eine Funktion, wo man seine Gefühlslage ständig loggen kann. Also kriegt eine kurze Erinnerung, sagst, schreib mal kurz auf, wie du dich fühlst. Und das geht so los, dass du erstmal mitteilen kannst, wie fühlst du dich grundsätzlich? Also sehr unangenehm, unangenehm, neutral, ist sehr angenehm. Und dann kommen eben die Fragen, sagst, okay, welche Gefühle empfindest du? Und dann kriegst du so eine ganze Palette angeboten. Ah, interessant. Also es ist so ein bisschen Bildung. Welche Gefühle gibt es denn und welche treffen davon zu? Und wenn man das angereicht bekommt, merkt man auch, okay, der Sprachschatz und die Beschreibung der Gefühle verbessert sich. Man kann es differenzierter darstellen. Und dann wird nochmal abgefragt, ja, was ist denn jetzt die Ursache? Welche Lebensbereiche stehen damit in Verbindung, wie du dich gerade fühlst? Und das ist tatsächlich, wenn du sagst, okay, ist es jetzt Arbeit, ist es Gemeinschaft, ist es der Partner, sind es meine Hobbys? Und das hilft einem wirklich, das so aufzufächern, wo du sagst, das ist nicht so der eine dicke Knoten, der einen jetzt irgendwie bedrückt. Und das, was da in dieser App gemacht wird, das ist natürlich ein Standard. Also das ist jetzt nicht, wo du sagst, da brauche ich jetzt ein iPhone für. Gibt es auch viele andere gute Listen, wo man das eben für sich auch eben verinnerlichen kann. Also das hat mir sehr viel geholfen, mehr einen Durchblick zu bekommen, was in mir vor sich geht.
Ich finde das ein super Tipp, und weil aus diesen Knäuel, ne, kommt plötzlich aus etwas, was so sich knäuelmäßig, ich bin gestresst, ja, so ist es halt, nimm es hin, beiß die Zähne zusammen, mach weiter, wird was Differenziertes, und ich kann dann entsprechend damit was anfangen. Und ich finde, wer jetzt nicht diese App hat, ne, der kann ja einfach, also Gefühlsliste im Internet zu suchen, ist ziemlich leicht, und dann kommt da einfach eine begriffliche, ne, also da kommt eine Liste, bei der man mal gucken kann, was kenne ich dann eigentlich, und schon alleine die Frage sich zu stellen in so einem Moment, wo ich gestresst bin, Moment mal, was bedeutet eigentlich gerade der Stress? Bin ich gestresst oder bin ich vielleicht was anderes? Und da hilft ja schon mal zu sagen, vielleicht eher besorgt, beunruhigt, zweifelnd, also eher Angstkategorie, werden wir es jetzt mal runterbrechen. Was sind die häufigsten? Ja, ist ja das eine. Also entweder ich bin überfordert, also gestresst im klassischen Sinne und hilflos, ich weiß gerade nicht, wie ich es machen soll. Oder es ist eher sowas von besorgt, zweifelnd, beunruhigt, also eher Angst. Oder es ist irgendwie sowas frustriert, genervt, wütend. Also es kommt aus der Kategorie Ärger. Das sind aus meiner Sicht zumindest die drei häufigsten. Kann auch andere Sachen geben. Mal bin ich vielleicht ein bisschen enttäuscht oder ich bin gerade einsam. Also es gibt natürlich Nuancen und je nachdem, was die Situation ist. Aber mit den drei Dingern kommt man schon relativ weit. Und Ärger zeigt halt was anderes an als überfordert, als zweifeln. Und stimmt nicht, mir fällt das vierte ein, was du gerade schon angesprochen hast. Erschöpft, müde, bin ich müde und brauche eine Pause. Und diese vier Dinger, damit kommt man auch schon ehrlich gesagt recht weit, jenseits von App oder Liste.
Mhm. Ja, sehr gut. Jetzt gibt es eine Sache, ich habe den Begriff einfach mal gelesen, vielleicht kannst du es weiter ausführen, das Stressprofil. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was bedeutet das?
Ja, finde ich total hilfreich. Mache ich ja selber auch in meiner Praxis. Also Stressprofile gibt es sehr unterschiedliche. Sind erstmal wissenschaftliche diagnostische Instrumente. Also es ist tatsächlich ein Profil. Man stellt sich vor, man füllt einen Fragebogen aus. Den dürfen auch tatsächlich in der Regel nur Psychologen ausgeben und auswerten. Also gute Stressprofile sind nicht so frei im Netz verfügbar. Ist nicht der Brigitte-Test. Und der erfasst verschiedene Kategorien. Und anhand dessen kann ich zum einen gucken, wie gesundheitsbezogen, wie gut und gesund gehe ich mit Stress tatsächlich um. Es gibt natürlich auch Tests, die auch zum Beispiel das Burnout-Risiko ermitteln oder auch gucken, bin ich da schon drin und so. Also da gibt es ja ganz viel anderes noch. Aber ein, den ich jetzt für den Zweck von, wie gut bin ich unterwegs, wie kann ich besser mit Stress umgehen, total hilfreich finde, ist den AFIM. Also das ist eine Abkürzung für arbeitsverhaltensbezogenes Erlebensmuster. Psychologen haben oft irgendwie lange, komplizierte Namen. Und der misst aber eigentlich nichts anderes als 11 verschiedene Dimensionen sind es und guckt, wie bist du da unterwegs. Und aus dieser Kombination dieser 11 Antworten, die du dort, oder du gibst 66 Antworten, aber diese 11 Dimensionen, ergibt sich, ne, ob du eben gut mit Stress umgehst oder eher nicht, ob du vielleicht sogar schon im Burnout drin bist, ob du das Risiko für einen Burnout hast. Aber vor allem kann man daraus auch dann ganz viele Ableitungen machen, wo kann man ansetzen, um besser mit Stress umzugehen.
Das heißt, wenn du jetzt von Burnout-Risiko sprichst, weil ich glaube, das ist auch so ein Begriff, der häufig verwendet wird, bisschen inflationär vielleicht sogar. Das heißt aber, wenn ich so einen Test mache, meinetwegen mit dir, das heißt, du könntest vorher schon Interventionen dann eben auch finden. Also es ist nicht, dass du sagst, okay, ich kann mich eigentlich krank schreiben lassen für das nächste halbe Jahr, sondern dass man vorher eigentlich schon eingreifen kann.
Ja, total. Also ich glaube ja ohnehin, dass es gut wäre, wenn wir alle lernen würden, wie wir ein bisschen auch unser seelisches Immunsystem stärken würden. Also ich glaube, so wie wir für unser körperliches Immunsystem, ne, es wird Winter, Alle ziehen sich eine Jacke an, weil es kälter wird. Das ist ja schlau. Für das körperliche Immunsystem machen wir ganz viel. Oder die Erkältung fliegt an, komm, ich trinke mal noch so einen Vitaminsaft oder so. Also da machen wir ganz viel. Ja. Für unser seelisches Immunsystem, unsere Resilienz machen die meisten erstaunlich wenig, weil sie das immer an letzte Stelle stellen. Und insofern glaube ich, ja, man kann ganz, ganz viel machen. Und vor allem kann man natürlich so durch so einen Test, und wir können ja mal ein paar dieser Dimensionen auch ansprechen, weil das ist was, wo kann ich gucken und wie kann ich Ressourcen aufbauen? Also was macht denn da einen Unterschied? Finde ich, kann man ganz viel präventiv tun. Oder aber auch, wenn ich gerade eben sehr, sehr gestresst bin, dass ich eine Idee bekomme, also A, wie gefährlich ist das auch, aber B, wo kann ich hingucken? Ne? Wo setze ich an? Weil ansonsten habe ich ja, wenn ich ins Netz gucke, gefühlt, ich weiß nicht, wie es dir geht, besteht Stressbewältigung für mich gefühlt immer so aus Entspannung. Also ganz viele Menschen, ich bin gestresst, dann muss ich mich umso härter quasi entspannen. Komme ich leider nicht zu, weil ich ja nie die Zeit habe und so. Und darin steckt natürlich was Wahres. Also auch ein Stressmanagement, eine gute, wenn ich mehr in Wohlbefinden, in Flow kommen will, hat das natürlich auch was damit zu tun, dass ich auch ein Energiemanagement betreibe, dass ich auch eine gute Selbstsorge mache, ne? Dass ich Dinge mache, die meine Batterien aufladen. Weil wenn mich halt die Arbeit oder das Privatleben einfach anstrengt durch die Aufgaben, die ich mache, die Entscheidungen, die ich treffe, dann fließt da natürlich was ab. Ja, ist ja klar, wenn ich mein Handy benutze, wird es auch leerer vom Akku und irgendwann muss es an Strom. Und so ist es bei uns auch. Aber es ist ja Stressbewältigung und für mehr Wohlbefinden und Flowsong ist so viel mehr als, jetzt müsste ich mal ein bisschen mehr Mittagspause machen und mal ein bisschen härter auf der Couch oder im Wald spazieren gehen. Und dafür finde ich halt solche Profile total gut. Mhm.
Du sprichst an, das hat verschiedene Dimensionen. Können wir da vielleicht tatsächlich mal ein Beispiel finden, um das greifbarer zu machen?
Total. Also in diesem Affen zum Beispiel guckt er sowas an, wie subjektiv bedeutsam ist die Arbeit, wie hoch ist mein beruflicher Ehrgeiz, wie hoch ist meine Verausgabungsbereitschaft, heißt das in der Psychologie. Das ergibt sich natürlich, das ist ja klar, wenn ich einen wahnsinnigen Ehrgeiz habe, meine Arbeit mir wahnsinnig wichtig ist, ich nehme der Arbeit vielleicht sogar das Wichtigste, ne? Also ich der so viel Raum gebe, dann habe ich vielleicht auch weniger Hobbys, ne, die was kompensieren können. Da sind wir bei diesem Thema von vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen Energiemanagement. Und wenn ich dann auch noch dazu neige, in diese Verausgabungsbereitschaft sehr hoch zu sein, also diese Bereitschaft, ich gehe auch über meine Grenzen für meinen Job, um eine Aufgabe zu erledigen, dann ist das in Kombination noch mit vielen anderen Punkten natürlich ein wunderbarer Garant dafür, dass ich zum Beispiel in so einen wahnsinnigen Stress hineinschlittere, vielleicht auch über kurz oder lang in so eine Burnout-Entwicklung, weil natürlich A, das andere Menschen wahrnehmen, die merken, ich bin derjenige, der oder diejenige, die die Extrameile geht. Ja, das heißt, ich werde auch häufiger gefragt, ne, wenn eine Führungskraft das wahrnimmt. Aber auch, selbst wenn ich nicht gefragt bin, gebe ich ja immer schon mehr, schmeiße meine Pausen und Co. Und das wäre so ein Konglomerat. Aber es gibt natürlich noch weitere, auf die wir gleich gucken können.
Also wenn jetzt diese Erkenntnis ist, ich verausgab mich da gerne und viel, vielleicht auch, weil es wirklich um was geht. Ne? Du hattest ja gesagt, okay, Stress ist, wenn etwas, was mir lieb ist, gefährdet ist. Ne? Dann ist es ja so, ich nehme jetzt ein simples Beispiel, wo ich das oft erlebt habe, die Pflegebranche. Und sagst, das ist tatsächlich eine Sache, sagst, ja, da geht es um Menschenleben, ne? Da geht es wirklich um was Persönliches. Und wenn ich nicht da bin, dann leidet jemand.
Total.
Und das bringt mich natürlich sehr, sehr schnell dahin, dass ich verausgabe mich über die Grenzen. Wobei ich sagen muss, ich habe auch die erlebt, die Leute, die wissen dann auch, wann Schluss ist. Ja, was tun? Sag mal, weil das ist ja wirklich eine Sache, wo sagt, da kann ich ja nicht einfach sagen, na, dann sage ich halt nein und dann ist meine Welt wieder heil.
Jein, ne? Also erstmal würde ich sagen, das ist nicht die einzige Dimension, auf die ich gucken würde, sondern ich würde immer noch in so einem A-Film ist auch drin, wie gut zum Beispiel kann ich abschalten? Ne? Also wie gut ist meine Distanzierungsfähigkeit? Menschen, die vielleicht auch mal, es ist in der Regel nicht so, dass viele arbeiten, das uns ein Stressgefühl gibt und viel zu tun haben oder die mal die Überstunde. Es ist, dass ich das Gefühl habe, mir schwimmen die Fälle davon. Ich krieg's nicht mehr gebacken. Also ich kann nicht genügend regenerieren oder ich hänge permanent daher. Das heißt, wenn ich vielleicht auch viel arbeite, auch mich verausgabe, ob jetzt in der Pflegebranche oder woanders und zugleich das Gefühl habe, erstens, ich habe Erfolge im Beruf zum Beispiel. Ich erlebe soziale Unterstützung. Ich mag total, wie wir im Job miteinander umgehen, ne? Und wie wir es irgendwie gut miteinander haben. Ich bin insgesamt mit meinem Leben zufrieden, weil ich total toll finde, welchen Sinn ich darin finde und auch vielleicht in meinem Privatleben sind Sachen schön. Ich bin in der Lage, ne, vom Job abzuschalten. Ich gehe einfach nach Hause und denke dann da nicht mehr dran. Ich bin innerlich ruhig. Ja, so es ist zwar viel zu tun, aber ich bin nicht in so einem hektischen Modus. Also will heißen, Timon, ich hoffe, ich mache das gerade deutlich. Ich finde, erstmal muss man natürlich bewusster entscheiden. Wenn diese Verausgabungsbereitschaft da ist, würde ich immer gucken, kann man andere Entscheidungen treffen, zu welchen Preisen, was bedeutet das, worauf läuft es hinaus, ne, wenn ich weitermache wie bisher? Werde ich das durchhalten bis irgendwie Lebensende oder werde ich irgendwann zusammenbrechen? Und was heißt denn das dann für, wenn ich mein Zukunfts-Ich sozusagen angucke, für meine Entscheidung hier und heute? Weil man zahlt ja immer einen Preis, ja. Aber ich würde immer auch gucken, wie sieht so ein Gesamtprofil aus? Weil dann kann es ganz viel geben, was das total gut puffert einfach auch.
Also was ich raushöre, ist, dass du sagst, hey, da sind ja auch ganz viele positive Ressourcen in meinem Job drin. Und du hast das erwähnt, da ist vielleicht ein Team, ich habe Erfolge, wir konnten jemandem heute helfen, vielleicht sogar das Leben retten. Also ich habe das tatsächlich zweimal erlebt, wo ich sage, ich konnte meinen Eltern das Leben retten. Wirklich buchstäblich, wo ich sage, die Entscheidung, die ich getroffen habe, hat dafür gesorgt, dass sie länger leben konnten. Das ist ein Erfolg. Auch wenn man sagt, ja, in Summe geht es natürlich bergab im Alter, aber es ist trotzdem, wo du sagst, ja, aber heute habe ich was geschafft. Da gehört für mich natürlich auch wieder dieses Inhalten dazu und sagst, was lief denn gut? Mhm. Also auch auf die Habenseite gucken und nicht nur irgendwie dieser permanente Problemfokus. Weil ich glaube, das passiert auch gerade im Stressgefühl, sag ich es jetzt mal, sind wir dann oft nicht mehr in der Lage, auf die Habenseite zu gucken. Und wenn wir sie nicht mehr wahrnehmen, dann existiert sie manchmal auch nicht mehr im Kopf.
Total, total. Und auch das, was du gerade sagst, also haben oder soll Seite gucken, ne, das bildet sich ja über solche Profile auch ab. Zum Beispiel sind so zwei Sachen, die ich immer auch spannend finde. Wie offensiv gehen Menschen Probleme an, die sie stressen? Wie sehr resignieren sie bei Misserfolgen? Ich erzähle mal ein Beispiel. Ich hatte eine Klientin, die war wahnsinnig gestresst aufgrund ihres Jobs. Die hatte eine gesamt private Lebenssituation, auch Pflege. Wir beide kennen das über lange Jahre. Pflege von Angehörigen privat noch dazu. Das heißt, auch eigene Kinder noch in dem Fall. Das heißt, und im Job einfach wurde es immer dichter. Es fehlten zwei Kollegen. Das heißt, immer mehr Arbeit. Und sie hat in dieser Stressmoment, sie wollte eigentlich gerne in Teilzeit arbeiten für eine bestimmte Zeit, weil sie sich so gestresst gefühlt hat. Und das wäre eine kluge Entscheidung. Was sie gemacht hat, ist, und das war immer noch nicht, und das ging, lief weiter, 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 bis tatsächlich irgendwann gar nichts mehr ging und die wirklich voll ausgeprägte Burnout-Symptomatik tatsächlich hatte, ne, und tatsächlich in die Krankschreibung gehen musste. Und wir haben in der Rückschau, im Rückspiegel geguckt und es stellte sich heraus, die hat ein einziges Mal, ich habe sie gefragt, wie oft hat sie da hat das angesprochen, dass sie in Teilzeit gehen möchte. Wie oft hat sie nachgefragt? Ja, es stellte sich raus, sie hat es einmal angesprochen. Einmal. Eher auch noch zwischen den Zeilen. Sie hat nie mehr nachgefragt. Und das mag jetzt extrem klingen. Man denkt so, ach, das würde mir nie passieren. Aber ich erlebe das bei erstaunlich vielen Klienten und Klientinnen, dass sie in so einem Stressmoment die Räume, die sie hätten, ne, für Einflussnahme an bestimmten Stellen, viel, viel weniger nutzen, weil sie es irgendwie in dem Moment so aufgrund dieses Stressgefühls nicht wahrnehmen. Und deswegen finde ich, ist das auf der Haben-Seite, also nicht nur, was habe ich an Erfolgen, was habe ich an schönen Dingen, sondern auch, wie sehr gehe ich wirklich Probleme offensiv an? Wie sehr resigniere ich eben, wenn was nicht sofort klappt? Ja, also beispielsweise auf eine Bitte nicht sofort eingegangen wird. Ja, bleibe ich da auch einfach dran oder denke ich, ja, dann klappt's halt nicht und wurschtel und versuche irgendwie zu überleben. Und das finde ich ist auch was Wichtiges auf der Habenseite. Also, dass wir vergessen, auch solche Fähigkeiten sind echte Ressourcen, weil ich natürlich auch wieder in andere Gefühle komme. Ne? Also, wenn ich so, wie du es beschreibst, so ein Erfolgsjournal führe, gucke, was ist auf der Habenseite, fühle ich mich anders? Habe ich positive Gefühle? Wenn ich ein Problem angehe und vielleicht auch da dranbleibe, ne, und denke, dann habe ich irgendwann vielleicht auch einen Erfolg oder einen Teilerfolg. Fühle ich mich anders, wenn ich statt zu resignieren denke, okay, diesmal hat nicht geklappt, ich überlege mir nochmal alleine was sagen, bringt vielleicht nichts bei der Chefin, dass es gerade zu viel ist oder dem Chef, aber komm, ich solidarisiere mich mal mit vier Kollegen und dann gehen wir halt nochmal hin, ne, dann komme ich einfach auch auf mehr positive Gefühle. Und das wissen wir ja auch aus der positiv-psychologischen Forschung zum Beispiel, dass tatsächlich Menschen, die mehr positive Gefühle erleben, dass das tatsächlich einen Undoing-Effekt hat. Ne? Ich erhole mich viel schneller von Stress, wenn ich gute positive Gefühle habe. Das heißt, wer gestresst ist, der sollte auf jeden Fall nicht nur dafür sorgen, zu sagen, wie komme ich aus meinem Minus raus und ein bisschen weniger gestresst sein, sondern bitteschön investiert. Guckt auf eure Habenseite, aber investiert auch in positive Gefühle, würde ich immer sagen. In Hoffnung, in Freude, in vergnügliche Momente, ne, in Gelassenheit, weil das wahnsinnig viel ausmacht.
Da sprichst du einen wirklich interessanten Punkt an, gerade weil wir ja auch ein introvertiertes und teils auch schüchternes Publikum haben. Dieses, na, ich hab's doch erwähnt. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch immer wieder bemerke. Also ich habe den großen Vorteil, ich bin selbstständig. Ich habe dadurch auch gelernt, Dinge durchzusetzen oder einfach diese Zielverfolgung. Sagst, ich will das und ich mache das so lange weiter, egal auf welchem Weg, bis ich dieses Ziel erreicht habe. Das ist aber, was viele nicht kennen und gerade durch ihre Persönlichkeitsmerkmale dann auch vielleicht nochmal diese Durchsetzungsfähigkeit auch noch ein bisschen eingeschränkt wird. Aber was ich wahrnehme, ist, viele, die in einem Job sind, leben in ihrer Rolle. Aber diese Rolle ist manchmal gedanklich so ein Käfig. Ich sage, das steht mir nicht zu. Das ist, manche sagen, das ist nicht meine Gehaltsklasse, darüber muss ich nicht entscheiden, dazu sage ich nichts, da soll sich jemand anders Gedanken drum machen. Dadurch, dass ich aber Führungskräfte coache, merke ich halt oft, dann sagst du ja, die Führungskraft macht sich darüber auch keine Gedanken. Das heißt, die lebt in völliger Unkenntnis deiner Bedürfnisse als Angestellte, weil du es nicht deutlich genug verbalisiert hast, auf eine Art und Weise, dass die Person das verstehen kann. Und das kann tatsächlich sein, dass man sagt, bis hierher und nicht weiter. Und das ist nicht irgendwie Arbeitsverweigerung, sondern das ist ein klares, deutliches Verständlichmachen, wo die Grenzen sind. Weil wenn die Grenzen nicht verstanden worden sind, ja, dann kein Wunder, dass sie überschritten werden, weil die andere Person hat es nicht mitbekommen. Und das ist gerade, wenn ich in einer Führungsebene bin, ich habe x Sachen, worum ich mich kümmern muss, da kann ich mich manchmal nicht um die kleinen Details mehr kümmern oder habe einfach nicht mehr die Antennen, solche Details wahrzunehmen. Da gehe ich davon aus, das müssen die Mitarbeitenden schon selber machen, das müssen die dann deutlich machen. Solange sich keiner beschwert, mache ich weiter. Also da pushe ich dann vielleicht auch nochmal eine Aufgabe rein, wo ich sage, ja, dann müssen die halt aufschreien. Das ist aber nie aktiv kommuniziert worden, dass ich eine Rückmeldung erwarte. Sondern meine Erwartung in meiner kleinen Box ist dann, ja gut, wenn die Chefin meint, dass ich das auch noch machen können soll, ja, dann versuche ich das jetzt mal. Also ich versuche mich immer kleiner zu machen. Und deswegen finde ich es einen ganz wichtigen Punkt zu sagen, macht es deutlich, wenn das eine Grenze überschreitet oder wenn du halbtags arbeiten willst, mach das deutlich, solange bis du eine Lösung findest oder mobilisier deine Kollegen, wo du sagst, vielleicht will jemand anders länger arbeiten, weil er das Geld gerade haben möchte.
Ich finde das super wichtig und zwar sowohl den Perspektivwechsel, den du anbietest, ne, dass ganz viele Menschen Sachen nicht gegen den anderen machen. Manchmal ist es so, wenn wir gerade vielleicht zu viele Aufgaben, man denkt so, mein Gott, die Führungskraft muss das doch besser im Blick haben oder so, oder mein Gott, die Kollegin macht das mit Absicht, die weiß doch, dass ich nicht, also dass ich so kalt nicht mag, wieso reißt die schon wieder das Fenster auf oder fragt mich nicht. Es entzündet sich ja dann manchmal an so kleinen Sachen und ich finde sowohl den Perspektivwechsel, den du gerade anbietest, sehr heilsam für Stressmomente zu sagen, wenn der andere mir da gar nichts Böses will, ne, sondern das einfach aus, wie gesagt, selber viel zu tun, selber unter Druck, ne, dann kann ich es vielleicht auch nicht so persönlich nehmen. Das, finde ich, hilft manchmal schon, nicht zu denken, mein Gott, der müsste doch mal das von alleine sehen. Nee, also ja, wäre schön, stimmt vielleicht sogar. Und wenn es die Person aber halt aktuell nicht sieht, dann ist ja die Frage, wie wichtig ist es dir, da eine Veränderung zu erreichen. Und ich finde auch den zweiten Gedanken, den du gesagt hast, total wichtig, nämlich dieses, ich gucke dann und ich kann ja eine Form wählen, die für mich sinnvoll ist. Ich kann das ja, vielleicht mache ich es dann schriftlich, ne, wenn ich mich mündlich nicht sofort traue. Vielleicht schreibe ich dann eine E-Mail und sage, Mensch, ich kann es ja sogar sagen, ich merke, es fällt mir gar nicht leicht, das anzusprechen. Ja, auf die Gefahren denken, dass sie denken, oh mein Gott, also wieso kommt die denn so jetzt um die Ecke? Und dann schreibe ich vielleicht eine E-Mail. Ja, oder ich warne vor und frage, können wir uns da mal unterhalten? Ich habe das Gefühl, ne, so das Arbeitsvolumen hat zugenommen und ich merke, ich schwimme immer wieder in den Prioritäten. Können wir uns drüber unterhalten und es nicht zu verstehen als die Voraussetzung, damit ich ins Gespräch gehe, ist nicht nur, finde eine Form, die gut für dich ist. Erstens. Zweitens, gucke, ob es anderen auch so geht, weil solidarisch geht's leichter. Wenn 5 was sagen, ist es leichter, als wenn einer was sagt. Und drittens, mach dir klar, dass wenn du Dinge ansprichst, dann machst du das nicht, weil du zu schwach, zu doof, zu unorganisiert bist, sondern Dinge anzusprechen und zu adressieren, zu versuchen, Lösungen zu finden, ist eine Loyalitätsleistung, finde ich. Es ist eine Leistung zu sagen, ich setze hier eine Grenze, ich rede über Prioritäten, ich spreche an, wenn ich was anders bräuchte. Ist doch das Ziel dahinter ist doch zu sagen, ich will hier dauerhaft arbeiten, ich will hier dauerhaft da sein, ich möchte gern produktiv sein, ich möchte gern, dass es gut läuft im Laden. Also für mich individuell, dass die Stimmung gut ist, dass alle arbeitsfähig sind. Das ist doch im Sinne aller. Und ich finde, so manchmal haben wir die Idee, das kann ich ja nicht ansprechen, weil wie sieht das aus und was denken die dann? Und ich meine Brust etwas anzusprechen, finde ich zumindest, weiß nicht, wie es dir geht, würde automatisch immer breiter werden, wenn mir klar ist, ich mache das hier nicht, weil ich was nicht gebacken bekomme, sondern weil ich hier gerne, also es ist eine Loyalitätsleistung zu sagen, Mensch, wir haben hier so viel Arbeit irgendwie und gerade für fünf, obwohl wir eigentlich nur drei sind, können wir mal nochmal drauf gucken, wie wir das machen, Klammer auf, damit wir hier auch alle dauerhaft glücklich und zufrieden sind, ja, und keiner vor Frust kündigt oder sich in irgendeine Krankschreibung geht. Und ich finde, diese Haltung ist so wichtig. Ne? Es ist nicht ein Ausdruck von Versagen, was anzusprechen, oder ich krieg was nicht gebacken, sondern von, ich bin interessiert hier, dass der Laden gut läuft. Für mich, für dich, vielleicht als Führungskraft, für uns alle. Und deswegen spreche ich mal was an, was mir aufgefallen ist. Das ist doch was Gutes. Mhm.
Da sprichst du einen Punkt an, wo ich am Überlegen bin, was deine Sicht dazu ist. Und zwar, was ich halt sehe, ist, dass wir durch Stress uns auch oft in einer Rückzugsbewegung befinden. Und sagen, ich bin gestresst, ich habe keine Zeit mehr, mich um andere Dinge zu kümmern, ich bin nur noch in meiner Arbeit drin, ich rede nicht mehr mit Kolleginnen und Kollegen, ich rede vielleicht auch nicht mit Familienangehörigen viel oder ich bin halt so drauf, dass die dann auch sagen, nee, mit dem möchte ich heute nicht mehr in Kontakt kommen. Hoffentlich gucken wir bald Fernsehen, dann müssen wir wenigstens nicht miteinander reden. Was ich wahrnehme, ist, dass man dadurch einfach sich auch eine Ressource weniger gibt, weil man A, seine Gefühle nicht mehr zum Ausdruck bringen kann, auch sich selber gegenüber vielleicht zuerst mal nicht. Dann sagt man, ist so gestresst und sagt, ich existiere nur noch im Kopf, mein Körper ist abgekoppelt, hoffentlich funktioniert er noch lang genug bis zur Rente. Aber das gemeinsame Erleben und darüber sprechen, ist zumindest nach meinem Empfinden eine Ressource, wo man sagt, okay, wenn wir alle uns eingestehen, dass wir gerade vielleicht Angst haben um unseren Job oder ähnliches, dann ist das Thema aber da draußen, dann ist es nicht mehr in den Köpfen des Einzelnen. Hältst du das für eine gute Taktik oder wie ist deine Sicht dazu?
Ja, ich würde, also der Beobachtung würde ich mich erstmal anschließen. Ich habe das tatsächlich mal in einem Fahrradtitel mit einer Kollegin, haben wir so einen Zirkel draus gemacht. Was passiert mit uns, wenn wir gestresst sind? Was passiert auch mit Teams? Und was passiert ist, dass wir weniger in Gemeinschaft investieren und in der Folge auch weniger in Gemeinschaft vertrauen. Klingt ja jetzt erstmal sehr theoretisch und irgendwie schwurbelig. Was ich damit meine, ist genau das, was du beschreibst. Wenn ich gestresst bin, ne, und wenig Ressourcen habe, dann habe ich das Gefühl, okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich irgendwie durchkomme. Das heißt, ich habe weniger Empathie für die anderen. Ich frage die Kollegin nicht mehr, sag mal, kann ich dir was helfen? Ich verliere den Blick für diese Dinge und auch meine Geduld hier oder da. Im Privaten ist es natürlich dasselbe, ne? Aber wenn wir jetzt mal im Job bleiben. Und was dann natürlich passiert ist, ich gehe vielleicht die extra Meter nicht. Früher habe ich mir noch darüber Gedanken gemacht, welches Geschenk freut die Kollegin, jetzt kaufe ich halt einen Blumenstrauß, weil es schneller geht. In einem Meeting spare ich mir vielleicht den Widerspruch, ne? Also und den Invest in den Widerspruch, weil ich denke, komm, das bringt eh alles nichts, hier nochmal zu diskutieren. Und was aber passiert ist, also wenn ich dieses, ich ziehe mich zurück, ich investiere weniger, ist ja auch, erleben das ja auch alle, ne? Und man erlebt weniger das, was du beschreibst, da vertraut sich keiner an. Ich kriege also weniger mit. Man kriegt damit auch weniger gemeinschaftlich getragene Themen. Also wenn ich nicht weiß, dass alle anderen auch völlig untergehen, gerade in der Arbeit, kann ich eben nicht zu fünf zum Chef oder zur Chefin gehen und sagen, guck mal, wir brauchen eine Lösung. Aber auch so später dann eben in, ich erlebe auch, dass es da eine totale nicht nur Vereinzelung auch gibt und auch eben sich dann auf Ziele vielleicht zu einigen, wie man was macht und so, das wird immer schwieriger, ne? Und das da entstehen schon, finde ich, Abwärtsspiralen, wo wir uns wirklich, so wie du es auch beschreibst, würde ich es auch beschreiben, Ressourcen wegnehmen, ne? Also ich tanke halt anders auf bei, ist ja nur nachgewiesen, ehrlich gesagt, bei einer aktiven Erholung, wenn ich mit meinem Partner in der Familie irgendwie Brett spiele oder Sport mache oder was auch immer ich da mache oder in Gemeinschaft bin, mal im Gespräch, tanke ich einfach anders auf als passiv sitzen vor der Glotze. So ist es halt. Und na, also deswegen, ja, beobachte ich auch, also Stress macht geizig, so könnte man sagen. Wenn wir gestresst sind, sind wir geizig. Mit unserer Zeit, mit unserer Energie, wo wir hin investieren Und das hat Folgen. Es hat Folgen, wie wir Verbundenheit erleben. Es hat Folgen, worauf ich noch vertrauen kann. Ich halte die Gegenbewegung für wichtig. Also zu gucken, wo kann ich auch investieren? Wo kann ich anderen Menschen eine Freude machen? Und um dem auch ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, ich habe in Teams zum Beispiel, in der Teamentwicklung haben wir die Übung gemacht, 60 Sekunden Freuden. Zu überlegen, wie kann ich einem Kollegen oder einer Kollegin innerhalb von 60 Sekunden eine Freude machen, wenn ich wenig Zeit habe. Das macht sofort auch in einem gestressten Team einen atmosphärischen Unterschied. Und dieses wieder, ich fange mal wieder an, ein bisschen zu investieren, damit nicht das Einzige, was wir gemeinsam haben, die Klage und das Jammern darüber ist, wie schrecklich es ist. So, ja.
Ich finde es einen sehr interessanten Punkt mit diesem, wie kann ich jemandem 60 Sekunden eine Freude machen? Die simpelste Sache ist ja wirklich, jemanden von Herzen zu loben für irgendetwas, was man schätzt. Und nicht nur irgendwie gut gemacht, sondern das tut mir gut, weil. Und wirklich die persönliche Perspektive auch mit reinzubringen, das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Was ich dahinter sehe, ist ja wirklich, wenn du sagst, das ist eine Form von, man nennt es Positive Leadership, wo du sagst, okay, das ist dann ja auch eine Sache, wo du sagst, du guckst nicht nur auf die Defizite, versuchst die Leute irgendwie aus den paar Defiziten, die sie haben, rauszuheben, sondern machst ihnen auch Mut. Und das liegt nicht daran, dass es keine Defizite mehr geben kann, sondern das liegt einfach daran, dass es wird zu wenig gelobt halt auch. Ehrliches Lob und ehrliche Wertschätzung.
Und ja, total.
Das ist eine Sache, wo ich dann immer wieder erlebe, sagst, ja, der Chef, die Chefin soll loben. Und wo ich aber sage, und das finde ich einen interessanten Begriff, um das auch greifbar zu machen, es gibt auch den Begriff der lateralen Führung, also Führung von der Seite. Und das kann ich als Kollegin, als Kollege machen. Situativ kann ich führen, indem ich zum Beispiel einen anderen Ton anschlage oder eben anders mit Situationen umgehe und damit auch vorgebe, so kann es auch gehen. Ich muss nicht das machen, was vielleicht die gestresste Chefin gerade macht. Ich kann es anders machen und ich darf das auch in meiner Position.
Ja, ich finde immer, ich nenne es immer Führung von unten, ne? Ich finde auch, also Führung von unten. Manchmal kommen Sachen nicht oben an, weil sich keiner traut, was anzusprechen und so. Oder auch eben, ne, im Schönen sozusagen Unterschiede zu machen. Das finde ich auch. Und ich finde, tatsächlich überhaupt, wie wird bei uns auch im, wenn wir jetzt mal noch im Arbeitskontext sind, ne, wie wird gesprochen? Im Privaten gilt es auch. Ich erlebe oft, dass wenn dann Kollegen zusammenkommen, dann wird eben wahnsinnig viel gejammert. Und ich finde, das ist, wenn wir also fragen, wie komme ich in mehr Wohlbefinden, wie komme ich dann auch in mehr Flow in der Folge, finde ich, ist vorne dran auch schon mal zu gucken, wie spreche ich tatsächlich mit anderen? Also wie viel rede ich darüber, wie was jetzt gerade wieder schiefgelaufen ist, wer wieder gerade genervt hat? Also so Jammern, Empörung, hast du mitbekommen das, jetzt ändern die schon wieder jenes. Und ich finde immer, man kann auch mal sich beobachten, gucken, wie oft mache ich das? Weil das ist ja erstmal psychologisch verständlich. Wir alle wollen unseren Selbstwert schützen, wir wollen uns gut fühlen, wir wollen gern Verbundenheit und Bindung haben. Und es ist nichts einfacher, als wenn wir uns, ne, in der Kaffeeküche gemeinsam empören, dann fühle ich mich verbunden. Es macht auch was mit meinem Selbstwert, der wird ein bisschen stabilisiert. Ich muss nicht drüber nachdenken, was habe ich für Anteile. Es entlastet auch. Aber ich würde immer sagen, Empörung ist folgenlos. Und wer merkt, ich empöre mich eigentlich folgenlos über etwas, ohne in eine Handlung zu gehen. Ja, und der Handlung kann entweder sein, ich verabschiede eine Idee, dass das hier noch sich verändern wird. Ich gucke irgendwie, kann ich damit leben? Ja, wie richte ich mich gut ein? Welcher Mensch will ich sein? Ich bin freundlich, auch wenn es die anderen nicht sind. Also es kann ja ganz unterschiedliches sein. Es kann sein, ein Gespräch zu suchen. Aber ich finde auch, für wenn wir drüber reden, wie kann man Stress gut bewältigen, neben den vielen Dingen, über die wir schon gesprochen haben, spielt für mich auch wirklich eine Rolle, wo empöre ich mich wiederkehren? Wo klage ich wiederkehren? Wo jammere ich? Ja, ob mit mir und gedanklich oder auch tatsächlich mit anderen kollektiv, ohne dass daraus was folgt, weil ich dann immer denke und dann, okay, lass uns jetzt mal hinsetzen und überlegen, wenn du deine eigene Empörung, deine eigene Klage, dein eigenes Beschweren ernst nehmen würdest, was gilt es denn dann eigentlich zu machen? Ist auch, finde ich, was total Machtvolles, weil es bedeutet, na, raus aus dieser Ohnmacht und so einer negativen Spirale, die einen eh nur emotional nach unten zieht, in die Handlung mal zu gehen. Und Handlung kann ja auch bedeuten, etwas zu akzeptieren und so. Ne? Handlung muss ja nicht heißen, nach vorne zu stürmen. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, wenn wir über was kann ich machen sprechen.
Ich finde das immer so eine interessante Frage im Coaching, gerade wenn ich sie selber manchmal gestellt bekomme, weil ich das auch natürlich kenne. Ich stehe ja auch nicht über den Dingen, wo man erstmal anfängt, sagt, das läuft nicht und heute bin ich schlecht drauf und was auch immer dann irgendeinem rauskommt. Und dann kriege ich die Frage, ja, was hat denn bereits gut funktioniert? Und dann muss ich erstmal innehalten. Ich sage, okay, ja, irgendwas hat schon gut funktioniert. Gib mir mal eine Minute. Aber das ist genau der Moment, wo man dann einfach auch wieder in einen Lösungsmodus reinkommt oder den Blick auf die Ressourcen wieder kriegt und sagt, okay, was hat gut funktioniert? Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Nee, eigentlich bin ich ganz zufrieden. Also man lässt sich manchmal so mitziehen von der schlechten Stimmung. Aber das sorgt für eine Abwärtsspirale, manchmal für das gesamte Team. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtigen Punkt, sich darüber im Klaren zu sein, dass ich Einfluss nehmen kann als Einzelperson auch auf Teamdynamiken, dass ich nicht mitziehen muss, sondern dass ich auch eben auch gucken kann und sage, Leute, ihr habt alle recht, es läuft noch nicht so, wie es sein sollte, verstehe ich, aber was hat eigentlich heute schon gut funktioniert, weil da steckt die Ressource drin, was man wiederholen oder größer machen kann. Und das ist auch der nächste Schritt. Das ist ja nicht irgendwie, wir lösen das gesamte System zum Positiven.
Ja, und ich würde dir zustimmen, für viele Momente, nicht für alle. Mhm. Ich glaube, dass also in dem, was du sagst, steckt für mich was ganz Wesentliches, nämlich zu gucken, sich immer wieder klar zu machen, wir haben einen total Negativity-Bias und wenn wir gestresst sind, 5-mal. Ne? Wir gucken nur auf das, was wir nicht hingekriegt haben, was die anderen Idioten nicht hinbekommen haben oder. Und dann zu gucken, okay, was ist denn da auch noch? Den Blick finde ich wichtig, individuell und auch für Teams oder in der Familie geht ja dasselbe. Es gibt ein Aber für mich. Das ist dasselbe wie nämlich Angst, so Beschwichtigungsdiskurse auch, ne? Jemand ist ängstlich, wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge davon, und jemand würde sagen, du brauchst dir gar keine Gedanken machen, das hilft nicht. Und ich finde diese Idee, ja, aber was läuft gut? Ja, könnte manchmal auch ein bisschen so ein Pflaster sein, ne? Also und so ein Beruhigungsdiskurs, so, mein Gott, du hast doch gar keinen Grund, dich zu beschweren, guck mal, so und so viel läuft schon gut. Und ich mag, deswegen, Ich finde das richtig. Also das ist wichtig zu tun, weil unser Gehirn eine Negativity-Bias hat und positive Gefühle, wie gesagt, Undoing-Effekt, das macht richtig viel aus. Und zugleich würde ich immer dafür plädieren, im Coaching, wenn ich in Prozessen bin, mit Teams, mit Einzelnen, in dem Programm und so, auch zu gucken, wenn ich meine Beschwerde ernst nehmen würde. Und ich würde sie quasi, also das, worüber ich mich empöre, jammer, klage, wie auch immer, ne, wenn ich das ernst nehmen würde und ich würde das bei mir selber als Beschwerdestelle einreichen, was hieße das eigentlich als konsequent? Weißt du, weil dann macht man nicht, dann landen wir nicht bei so toxischen, positiven Dingen im Sinne von, ja, jetzt guck mal, da sind doch auch ganz schöne Sachen, jetzt brauchst du doch nicht beschweren, ne? Wir haben es doch im Team ganz gut, dann ist doch egal, dass du alle 3 Wochen aus dem Frei gerufen wirst. Also ich weiß, dass du es so nicht meinst, aber ich finde, das muss man im Blick haben. Also auch die, dass da einfach ein Anzeiger ist, der sagt, ich stehe mit den Kollegen zusammen und regelmäßig beschwere ich mich oder in meinen Gedanken grübel ich, ja, und empöre mich, über die anderen. Das würde ich immer auch ernst nehmen und zu Ende denken und sagen, wenn sich das nie ändert, was heißt das? Welche Konsequenzen hat das? Und wenn du, wie gesagt, ne, dich als Beschwerdestelle mal offiziell ernst nehmen würdest, was hieß das eigentlich, damit zu machen? Und dann, finde ich, kommt mal eine gute Balance.
Okay, das heißt, ich nehme mit, das eine ist natürlich in dem Moment, wo ich in einer negativen Denkspirale bin, ist es natürlich erstmal schon mal wichtig, mal die Ausnahmen zu sehen. Aber ich muss natürlich mich auch, na, im Grunde genommen ist es ja, ich werde ermächtigt, nach Lösungen zu suchen.
Total.
Also anstatt, dass ich hoffe, gerettet zu werden, so sag, okay, Firma, die da oben oder was auch immer ich denke, die müssen die Lösung schaffen, sagst, nee, nimm mal an, dass du in der Lage bist, eine Lösung zu schaffen. Wie würdest du vorgehen? Das ist ja auch sehr befreiend, weil ich dann auch wieder ins Handeln komme und ich nicht nur hilflos da liege und warte, dass mich jemand rettet.
Total. Und das kann sein, Handeln kann bedeuten, wirklich ins Handeln zu kommen. Ich spreche was an, ich überlege vielleicht auch mit dem Kollegen nochmal, du, können wir mal überlegen, wie ich es formulieren kann. Kann ich es mal ausprobieren bei dir? Ich spreche es mal aus, weil ich habe Sorge, ne? wie das ankommt. Sag mir mal, wie klingt das, wenn ich das so und so sage? Also so Probehandeln, das kann eine gemeinsame Strategie besprechen sein. Und Handeln kann manchmal auch bedeuten, eine Entscheidung zu treffen, bleibe ich hier mit all den Konsequenzen und im Wissen darum, Handeln kann auch bedeuten, zu akzeptieren, ach, guck mal, ich bin einfach in einem Job, wo das vielleicht, worüber ich mich auch empöre, klage, jammere, eigentlich gar nicht ein lösbares Problem ist, sondern eine Restriktion. Ja, also bestimmte Jobs beinhalten automatisch, also keine Ahnung, für eine Führungskraft ist kein Problem, wenn sie irgendwas mit Mitarbeitern zu tun hat und die sich beschweren, weil Mitarbeiterführung ist ihr Job. Wenn ich irgendwo arbeite, dann ist es vielleicht mein Job, mit bestimmten ständig sich verändernden Bedingungen irgendwie klarzukommen. Und dann ist es nicht ein, mein Gott, wenn das nicht wäre, dann wäre ich so entspannt, ja, sondern es ist es zu begreifen als, das ist Teil meines Jobs und über den, wenn ich diesen Job machen will und ich entscheide mich, ich ermächtige mich, na, dann treffe ich die Entscheidung, Klammer auf, als Handlungsakt, das auch ein Stück weit zu akzeptieren und dann bin ich auch nicht mehr so in der Ohnmacht, finde ich.
Ich merke das auch, wir kommen jetzt ein bisschen wieder auf die vergangenen Folgen zurück. Da haben wir über das Thema Charakterstärken gesprochen, dass manche Charakterstärken halt auch eine Stärke haben, wo ich etwas als positiv empfinde, wo jemand anders überhaupt nicht mit klarkommt, weil es für ihn nicht energetisierend ist, diese Art Probleme zu lösen. Also ich nehme jetzt ein simples Beispiel aus meiner Sicht. Bei mir sind Stärken Kreativität, Neugier, Liebe zum Lernen. Das ist so ein Killerpaket für neue Probleme lösen und was rausfinden. Also es ist sehr, sehr ressourcenreich für mich. Womit ich zum Beispiel überhaupt nicht klarkomme, ist, wenn alles schon geregelt ist. Also überall sind alle Sachen schon definiert. Es müssen nur noch Prozesse abgearbeitet werden. Es gibt kein Neuland mehr. Kann ich überhaupt nicht mit umgehen. Also es ist auch wirklich, wo ich sage, ich muss hier raus. Ich brauche was Neues. Es ist aber tatsächlich, und das erlebe ich sehr häufig so, dass Menschen in einer Führungsposition sind, die nach Orientierung selber suchen. Einfach dieses, wir haben hier keine Prozesse, das ist nicht definiert, handlungsunfähig, friere ein. Und das ist, wo ich manchmal merke, manchmal ist es hilfreich zu wissen, was sind meine Stärken, um mir dann jemanden zu suchen im Team. Das muss ja nicht mal auf der Führungsebene sein, aber einfach jemand sagt, der hat kreative Ideen ohne Ende. Ich habe das letztens meinen Coach hier auch gefragt, du hast schon gemerkt, dass ich immer neue Ideen habe. Ne? Also es ist nie ein Mangel an Ideen, dass ich dann irgendwie ins Stocken komme. Es ist eher, sagst, habe ich genügend Zeit, die auszuprobieren oder komme ich dann auch mal in einen Prozess rein, um in die Umsetzung zu kommen. Also das finde ich auch einen wichtigen Punkt, wahrzunehmen, dass wir Stärken haben, die über die Rolle hinausgehen.
Ja, ich finde das so wichtig, dass du das sagst, weil das ist ja auch, wenn wir heute auch darüber sprechen wollen, wie komme ich auch in mehr Wohlbefinden, in mehr Flow, ne, nicht nur besser mit dem Stress klarkommen, dann finde ich, ist das ein ganz wichtiger Teil, weil wenn ich meine Stärken kenne und weiß, wie kann ich die für mich arbeiten lassen, also in der Stresssituation, aber grundsätzlich auch, ne, was tun die mir Gutes, dann komme ich ja automatisch in mehr Flow und in mehr Wohlbefinden. Und ich finde, viel von dem, was wir jetzt gesagt haben, zahlt halt darauf ein. Also wenn ich nicht mehr permanent kämpfe an Stellen, ne, wo ich kämpfe, verliere, wenn ich mehr auch in die Aktion gehe an den Stellen, wo es sinnvoll ist und dadurch auch Erfolgserlebnisse habe, merke, ich kann Einfluss nehmen, komme ich ja automatisch in mehr gute Gefühle auch. Ne? Und ich finde dieses, wenn ich auf meine Energiemanagement achte, ja, also gerade so die Logik, ich habe wenig Zeit, also nehme ich mir umso mehr die Pause, die ich so dringend brauche, weil ich spüre, ich bin vielleicht auch erschöpft, ne? Und ich darf meine Batterien tanken. Also all diese Dinge zu machen, finde ich, sorgen ja für mehr Wohlbefinden und Flow. Und da finde ich, ist eben den Einsatz von Stärken auch was ganz, ganz Existenzielles, weil es bedeutet, die einzusetzen und zu merken, ach, guck mal, nee, ich bin ja gar nicht so machtlos, den Dingen jetzt hier ausgeliefert, sondern die kann ich nutzen. Und ich kann mir auch überlegen, vielleicht, ne, links und rechts sind auch Menschen, die haben auch Stärken. Welche sehe ich da und kann ich die nutzen? Und ich finde, das ist so ein anderer Fokus, als drüber nachzudenken, wie kann ich jetzt diese nervige Aufgabe loswerden oder so. Das merkt man ja schon, wenn man drüber spricht. Das fühlt sich anders an.
Ja. Frage an dich. Du hattest darüber gesprochen, dass du als Psychologin solche Tests natürlich auch durchführst, dass das eben nicht eben freie im Internet verfügbare Tests sind. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, sich Hilfe zu holen. In welchem Kontext kannst du unterstützen?
Ja, also wenn wir jetzt auf der Ebene von solchen Tests sind, dann finde ich, ist halt tatsächlich, wenn sich jemand fragt, wie schlimm steht's um mich beispielsweise, na, also ist mein Stresslevel noch irgendwie normal oder ist es schon problematisch? Ich habe Sorge, rutsche ich da in den Burnout? Bin ich vielleicht auch ein Burnout-Kandidat? Ja, also habe ich das Risiko alleine? Beispielsweise, das wäre ein guter Grund. Also da kann ich helfen, weil natürlich die Tests Klarheit geben können. Aber auch wenn man sich so überlegt, ich wüsste gern, ich habe einen Job, ich weiß, da ist viel Belastung drin. Ich wüsste gern, hätte gerne eine Idee, gehe ich eigentlich da gut schon mit um oder nicht? Und wo sind Ansatzpunkte, was ich noch anders machen kann? Weil natürlich, ne, gehört zu jeder Testung, sagen wir mal, die Batterie rauszusuchen, also genau zu gucken, was braucht die Person und B, dann auch zu gucken, was kann ich damit anfangen. Das heißt, auch wer sich fragt, ich würde da gern besser mit Stress umgehen, wo kann ich genau ansetzen, jetzt um nicht, ne, den allgemeinen Tipps, gehen wir ein bisschen mehr spazieren, dann wird es schon zu folgen. Die Menschen sind natürlich mit solchen Testungen gut besehen, jetzt mal ganz unabhängig von dem Stresspilotenkurs, den wir ja auch haben, ne, wo man einfach insgesamt gute Routinen für den Umgang mit Stress auch erlernen kann.
Okay, das heißt, dieser Stresspilotenkurs ist dann auch etwas, wo ich einfach gesunde Grundlagen kennenlerne, überhaupt erstmal mit Stress anders umzugehen, das anders einzuordnen. Und du hattest das ja gerade vorhin so schön gesagt, Stress ist es dann wirklich nur, wenn etwas in Gefahr ist, was mir lieb ist, ne, glaube ich, sagtest du? Oder wie war die Formulierung?
Genau, wenn etwas, was mir am Herzen liegt, am in Herzen. Gefahr ist.
Ja, aber sehr gut.
Genau.
Ja.
Und ich mag, Vielleicht darf ich das Thema noch zum Abschluss wirklich da lassen mit Blick auf dieses Wohlbefinden und Flow, weil ja, das ist das Ziel natürlich, dieses auch des Stresspilotenkurses zu sagen, ich komme wieder mehr in Gelassenheit, ich komme wieder mehr in ein höheres Wohlbefinden, ne, und erlebe wieder solche Flow-Momente. Und ich finde wirklich, wir haben so viele Ansatzpunkte heute gegeben und ich mag diese Idee, nicht nur zu gucken, wie kann ich Stress reduzieren, sondern wie kann ich wirklich Wohlbefinden fördern und zu verstehen, es geht um mehr auch gute Gefühle, also um da zu investieren. Und das bedeutet für mich eben nicht nur in Gelassenheit zu investieren, das denken die meisten, die mit Stress konfrontiert sind, ich muss gelassener werden, ich muss mich mehr entspannen. Ja, das ist doch ein kleiner Teil davon. Meine Erfahrung ist, ganz oft fehlen einfach auch andere Gefühle wie Freude, wie Vergnügen, dass das Leben wieder schön ist. Und das würde ich gerne am Ende noch als eine Idee mitgeben. Also, ne, wenn ihr gestresst seid, sorgt dafür, es geht nicht nur um Entspannung, sondern um die vielen Dinge, über die wir auch gesprochen haben und eben auch wirklich wieder Freude, Leichtigkeit, Vergnügen, ne, dass man so eine positive Lebendigkeit einfach auch spürt. Und das finde ich noch einen wichtigen Gedanken zum Abschluss.
So, Ulrike, herzlichen Dank, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut, dass du uns hier begleitet hast. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich allen, bleib still und stark. Mach's gut.
Tschüss, danke.